RD.
Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Freitag, der 12. Mai und wir zeichnen den Podcast auf um 13.15 Uhr. Mein Name ist Kai Küstner, ich bin wie so oft im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Anna Engelke, ich melde mich heute aus Heidelberg. Zu den Themen in der heutigen Folge von Streitkräfte und Strategien. Wir sprechen mit dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbands, Oberst André Wüstner. Und natürlich gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Kai.
Ja, da müssen wir reden über Nachrichten aus dem umkämpften Ort Bachmut und Umgebung, die Russland durchaus beunruhigen sollten. Pro-russische Militärblogger und auch die Söldnergruppe Wagner hatten ja von einem Durchbruch der ukrainischen Armee gesprochen. Die Söldnertruppe Wagner fürchtet ja sogar eine Einkesselung seiner Kämpfer. Da sah sich nun das russische Verteidigungsministerium genötigt, dies zurückzuweisen, sagt wörtlich, die einzelnen Erklärungen auf Telegram über einen Durchbruch an mehreren Stellen der Frontlinie entsprechen nicht der Realität, so heißt es wörtlich aus Moskau. Aber es spricht vieles dafür, das hören wir auch von unabhängigen Beobachtern, dass es in der Tat der Ukraine gelungen ist, hier Erfolge zu erzielen, dass Einheiten nahe Bachmut um 2 Kilometer dort tatsächlich vorgerückt sind. Sollte das hier wirklich so eine Art Wendepunkt sein, dann wird das Verhältnis des russischen Verteidigungsministeriums zu Wagner-Chef Prigoschin, das ja ohnehin nicht einfach ist, sich sicher nicht harmonischer gestalten. Nur vor allem, denke ich jedenfalls, müssen wir uns hüten, das nun als Beginn der ja so viel beschworenen Gegenoffensive der Ukraine zu betrachten. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, hat der ukrainische Präsident Selenskyj in einem Interview mit der BBC gesagt. Gut, dass er jetzt nicht den Tag des Beginns der Offensive vorher benennen würde. Das liegt ein bisschen auf der Hand. Und dass es auch im ukrainischen Interesse sein könnte, die Erwartungen nicht allzu hoch zu hängen auch. Aber bislang ist tatsächlich nicht erkennbar, dass diese Offensive begonnen hätte.
Dann lass uns doch auch noch mal kurz über Waffenlieferungen sprechen, Kai. Die sind ja nötig für die Offensive. Und da sagt Selenskyj ja, er warte noch auf entscheidende Lieferungen aus dem Westen.
Ja, da finde ich durchaus erwähnenswert eine Meldung aus Großbritannien. Da ist ja eigentlich schon länger klar, dass die Briten der Ukraine als erstes Land Raketen mit größerer Reichweite liefern wollen. Jetzt wissen wir, worum es sich handelt, und zwar um Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow, Sturmschatten übersetzt. Die Raketen würden in die Ukraine geschickt oder seien bereits in ukrainischer Hand, hat Verteidigungsminister Ben Wallace erklärt. Jetzt kennen wir diese Diskussion, wie weitreichend sollen die Raketen eigentlich sein, die man der Ukraine schickt. Die HIMARS-Mehrfachraketenwerfer aus den USA können Ziele in 80 Kilometern Entfernung treffen. Die luftgestützten Storm Shadows haben eine Reichweite von 250 Kilometern laut Hersteller. Das ist ein ganz erheblicher Unterschied. Ob es ein Gamechanger wird, wie manche bereits vermuten, das müssen wir sehen. Und wo wir beim Thema Waffen schon mal sind, lass uns noch eine Sache streifen, die die Bundeswehr betrifft. Ich war diese Woche Donnerstag mit Verteidigungsminister Pistorius zum Antrittsbesuch bei der Luftwaffe unter anderem in Rostock Lage. Vom Hinflug in der A400M, der weitgehend ein Tiefflug war und gerahmt wurde von 2 Eurofightern als so eine Art Begleitservice und mit dem Minister oben im Cockpit sitzend, berichte ich gerne nochmal an anderer Stelle, wenn wir mehr Zeit haben, Anna. Aber was wir kurz vor diesem Besuch erfahren hatten, dass es den Wunsch der NATO gibt, dass Deutschland den Gipfel in Vilnius im Juli absichert, und zwar mit dem Flugabwehrsystem Patriot, was dann natürlich die Frage aufwirft, wo soll das herkommen? Die Bundeswehr hat ja nur noch 12 Patriot-Systeme, ist am Rande ihrer Fahnenstange. Das könnte also bedeuten, dass aus Polen oder vielleicht Patriots aus der Slowakei abgezogen werden. Zumindest hat Pistorius uns bestätigt, dass es die Anfrage gibt, und das soll jetzt aber erstmal alles mit den Bündnispartnern geklärt werden, ob das überhaupt so geht. Und was jetzt auch, wo wir schon mal bei der Luftwaffe sind, klar ist, dass der US-Kongress dem Verkauf von 60 schweren Transporthubschraubern, dem CH-47 Chinook, zugestimmt hat. Nur bis der bei der Luftwaffe auf dem Hof steht, das wissen wir ja auch, Anna, wird es noch eine Weile dauern. So viel erstmal zur aktuellen Lage. Anna, Du bist heute in Heidelberg, weil du an einem Panel teilnimmst, zusammen mit dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbands André Wüstner. Erzähl uns erstmal, worum geht's da genau?
Ja, also bei dem Panel geht's um die Reform und die Neuausrichtung der Bundeswehr. Ist also ein Thema, das uns bei Streitkräfte und Strategien auch immer wieder beschäftigt. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, hier in Heidelberg Oberst André Wüstner für unseren Podcast genau dazu zu befragen. Er ist seit 10 Jahren der Vorsitzende des Bundeswehrverbands. Das ist ja die Interessenvertretung von mehr als 200.000 Soldatinnen und Soldaten und auch von Reservisten, Ehemaligen und Hinterbliebenen. Und André Wüstner ist seit 1994 Soldat des Heeres, also seit knapp 30 Jahren. Er ist Panzermann, war auch im Auslandseinsatz im Kosovo und als Kompaniechef der Panzergrenadiere in Afghanistan. Herr Wüstner, schön, dass Sie Zeit für uns haben heute. Im vergangenen September haben Sie eine drastische Formulierung benutzt, als Sie den Zustand der Bundeswehr beschrieben haben. Und zwar haben Sie gesagt, momentan sind wir noch im freien Fall. Ist die Bundeswehr jetzt immer noch auf dem Weg in den Abgrund?
So würde ich es nicht sagen, aber im letzten Jahr war es notwendig, nochmal deutlich zu machen, dass unabhängig von einem Sondervermögen natürlich noch kein Material zugelaufen ist und dass wir ein enormes Dilemma hatten und auch teilweise immer noch haben, nämlich dass wir auf der einen Seite wieder refokussieren müssen auf die Landes- und Bündnisverteidigung, weil eine Regierung der NATO Zusagen gemacht hat, und auf der anderen Seite natürlich richtigerweise Material, Ausrüstung, Munition abgeben an die Ukraine, damit diese im Kampf gegen Putin bestehen. Und das Dilemma wollte damals keiner richtig wahrnehmen. Ich bin sehr dankbar, dass Herr Pistorius das gleich in der ersten Woche klar formuliert hat. Und jetzt warten wir auf die Taten.
Und Herr Pistorius hat ja auch noch gesagt im März, die Bundeswehr ist derzeit nicht verteidigungsfähig. Und wenn das der für die Bundeswehr zuständige Minister sagt, dann ist das doch schon ein Ding, oder?
Absolut. Ich habe zweimal hinhören müssen. Ich war bei dieser Veranstaltung dabei. Es war auch im Anschluss kurz sehr still in diesem Saal. Denn ich wüsste nicht, dass irgendwann ein Verteidigungsminister, eine Verteidigungsministerin eine derartig klare Formulierung zum Zustand der Bundeswehr getroffen hat. Und jetzt gilt es halt darum, jetzt besser zu werden und entsprechend Maßnahmen auf den Weg zu bringen, damit wir wieder bündnis- und damit auch verteidigungsfähig werden.
Auf den neuen Minister und seine Entscheidungen kommen wir noch. Ich möchte kurz einen Blick zurückwerfen. Und zwar, was sehen Sie als Hauptgrund dafür, dass im vergangenen Jahr so wenig passiert ist bei der Bundeswehr?
Ja, ich glaube, das hängt mit einer Kultur zusammen, die sich über die letzten Jahrzehnte mehr oder weniger ausgestaltet hat. Nämlich, dass wir in einer richtigen, guten, professionellen Art und Weise keine Art von Verteidigungs- oder Sicherheitspolitik haben. Und dass Spitzenpolitiker gleichermaßen wie Fachpolitiker schon auch mit Bundeswehr gefremdelt haben und mit Verteidigungspolitik gefremdelt haben. Und ja, es brauchte dann diesen Schock, die Zeitenwende, wobei ich immer wieder betone, dass die Zeitenwende ja eigentlich schon mit der Annexion der Krim hätte beginnen müssen.
2014, ne?
So ist das, auch weil schon im Weißbuch 2016 eigentlich alles beschrieben war, die NATO-Gipfel, Wales und Warschau schon klar zum Ausdruck brachten, wir müssen wieder in Abschreckung investieren. Aber der Punkt ist eben der, das kam nicht wirklich an. Nur in kleinen sicherheitspolitischen Kreisen, auch gestützt durch Fachpolitiker, aber es war eben nicht vollkommen klar und auch nicht klar im Bereich des Verteidigungsministeriums. Christine Lambrecht kam ja mehr oder weniger neu und auch für sich selbst überraschend zu diesem Amt. Und es hat eben lange und zu lange gedauert, bis sie angekommen ist.
Ab dem Sommer hat die Bundeswehr Waffen und Material an die Ukraine abgegeben. Und eine Frage in diesem Zusammenhang treibt wirklich viele unserer Hörerinnen und Hörer um. Zum Beispiel Christiane Hoffmann aus Berlin. Es ist nicht die stellvertretende Regierungssprecherin, muss ich noch dazu sagen. Es ist eine andere Christiane Hoffmann aus Berlin. Und sie fragt, warum gelingt es der Bundeswehr nicht, zumindest die aktuell an die Ukraine abgegebenen Waffen und die entsprechende Munition nachzubestellen und damit zu ersetzen? Sie sagt dann weiter, Ich verstehe, dass das Thema Beschaffungswesen schwierig ist, dass man das Amt in Koblenz umstrukturieren und Bürokratie abbauen muss, dass die Hürden groß sind. Aber es sollte dort, denkt zumindest der Laie, so sagt sie, möglich sein, in einem ersten Schritt und jenseits der großen Fragen, die durch die Unterstützung der Ukraine entstandenen Lücken erstmal wieder zu schließen, beispielsweise dem genannten Bataillon zumindest wieder ein paar Panzer hinzustellen. Können Sie erklären, fragt sie jetzt uns und frage ich Sie, Herr Wüstner, warum anscheinend noch nicht einmal das möglich ist? Sie kennen sich gut aus im Ministerium, Herr Wüstner. Warum ist nicht sofort nachbestellt worden?
Also erstmal will ich sagen, das ist ein Kritikpunkt, den auch der Berufsverband von Anfang an formuliert hatte. Wir haben im April letzten Jahres schon zu einem Rüstungsgipfel aufgerufen, weil es nicht nur darum geht, intern zu schauen, wo wir wie besser werden können, weil man auch ein anderes Verhältnis zur Rüstungsindustrie braucht, weil die eben nicht, wie allgemein formuliert, Dinge auf der Stange haben, sondern erst wieder Kapazitäten schaffen müssen, um auch Produkte sozusagen verfügbar zu machen. Das ist das eine. Aber der Punkt ist, worauf die Dame hinaus möchte, ist ja sozusagen der Rechtsrahmen. Denn es ist falsch, nur in Richtung Beschaffungsamt zu schauen, sondern all das, was wir haben oder was Politik entwickelt hat in den letzten 30 Jahren, ist eine extreme Form der Überregulierung mit Blick auf das Haushaltsrecht und das Vergaberecht. Und da wurde ein Rahmen geschaffen, der es der Bundeswehr extrem schwer macht, schnell und richtigerweise dann mit den richtigen Produkt zu beschaffen. Und das muss man auf allen Ebenen jetzt angehen. Also wenn ich jetzt sage, wir haben ja unterschiedliche Phasen in der Beschaffung. Natürlich ist es eine Phase, die beginnt mit dem Verteidigungsministerium, mit der dortigen Abteilung Planung und Ausrüstung. Es ist dann ein erst sozusagen Feedback aus dem Bereich des Amtes in Koblenz. Dann ist es auch immer eine Frage der Ressortabstimmung und zum Schluss eine Abstimmung mit dem Parlament. Und dieser Gesamtprozess dauert eindeutig zu lange. Und ja, ich würde mir auch wünschen, wie in anderen europäischen Nationen, das vollkommen selbstverständlich ist, wir geben Panzerhaubitzen ab und sofort am nächsten Tag läuft die Bestellung. Ich muss sagen, das ist jetzt unter Boris Pistorius extrem beschleunigt worden. Nehme ich jetzt mal die Kampfpanzer. Ich vermute, dass wir innerhalb von 6 Monaten dazu kommen, nachzubeschaffen mit allem, was dazugehört. Aber richtigerweise ist, dass wenn auch 6 Monate ein Quantensprung sind zu vielleicht vorher 2 oder 4 Jahre für so einen Ablauf, es ist immer noch zu lange. Es muss schneller werden und ich bin dankbar, der Minister hat ja jetzt erste Entscheidung getroffen. Zeit ist jetzt das wesentliche Kriterium. Ich hoffe, dass er das in die Organisation bringt und auch durchsetzt, weil es ja auch eine Kulturveränderung ist.
Das ist genau der Punkt. Verteidigungsminister Pistorius weiß, er hat nicht viel Zeit. Und die Spitze im Beschaffungsamt in Koblenz, die hat er ausgetauscht. Und per Erlass vor 2 Wochen hat er angeordnet, dass, genau wie Sie sagen, künftig Zeit bei der Beschaffung wirklich der entscheidende Faktor sein soll. Weniger Spezialanfertigung für die Bundeswehr, weniger diese sogenannten Goldrandlösungen, mehr Material- und Waffensysteme von der Stange. Die Inspekteure der Teilstreitkräfte, die sollen auch schon früher und enger und verbindlicher in Verantwortung genommen werden beim Bestellen von Waffen und Material. Reicht das oder meinen Sie, es muss da darüber hinaus noch was passieren?
Das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Und er muss natürlich alles dran setzen. Ich sagte es, dass diese nicht nur Veränderung des Rahmens, des Erlasses, der Weisungen, dass die jetzt Fuß fassen, sondern dass es zu einer Kulturveränderung kommt, dass alle verstehen, alle. Also von der Ministeriumsspitze, da ist es angekommen, aber über die jeweiligen Abteilungsleiter bis hin runter zur Präsidentin, bis runter zum letzten Projektleiter und auch in Verbindung mit der Industrie Geschwindigkeit vor Perfektion. Und ja, wenn man jetzt wieder auf Geschwindigkeit setzt, dann können auch Fehler passieren. Und da bin ich gespannt dann, und das wird so der Lackmustest sein, wie man mit Fehlern umgeht. Nach dem ein oder anderen kritischen Bericht des Bundesrechnungshofs, inwieweit man ruhig bleibt und sagt, trotzdem agieren wir weiter, weil Geschwindigkeit wichtiger ist wie der perfekte Prozess. Und das wird sich zeigen dann eben, ob dann der Minister auch durchhält, was er zuletzt sagte, dass eben dann auch Fehler passieren können. Und solange sie nicht vorsätzlich passieren oder man massiv schräg gehandelt hat, dann wird er damit auch leben, weil er ja will, dass Menschen auch außerhalb des Ministeriums Verantwortung übernehmen, auch mit Blick auf das Thema Zeit.
Was er da ja macht, ist ja nichts weniger als eine Revolution von oben. Also er ordnet an, dass es eine quasi Revolution im Bundesverteidigungsministerium geben soll, nach nunmehr 20 Jahren, 30 Jahren, dass das alles verkrustet ist. Ich habe die Möglichkeit gehabt, auf ihrem Empfang in Berlin vor 2 Wochen, dem Empfang der Bundeswehr, des Bundeswehrverbands, mit einigen Abgeordneten zu sprechen und auch Angehörigen der Bundeswehr. Und die finden das ebenso gut wie Sie, was der Minister macht. Aber die haben halt ihre Zweifel, wenn sie auf den Mittelbau gucken. Wie sehen Sie es?
Naja, ich denke mal, dass das die Kernherausforderung sein wird. In der Organisation gelingt es dem Minister, das mittlere Management mitzunehmen, und gelingt es ihm überhaupt, wieder Vertrauen aufzubauen. Ja, der Minister kommt gut an, nicht nur in der Gesellschaft, das sieht man ja an den Beliebtheitswerten, durch seine klare Kommunikation, er kommt auch innerhalb der Bundeswehr an. Nichtsdestotrotz haben wir viele Skeptiker, die gerade in den letzten 10, 15 Jahren von Trendwenden gehört haben und von guten Absichten und Ideen, Agendas wurden vorgestellt, und die Realität war, es wurde selten umgesetzt. Und deswegen ist das mittlere Management misstrauisch, insbesondere auch das Feldwebelkorps. Und deswegen ist wiederum wichtig, dass der Minister im zweiten Halbjahr auch erste Erfolge hat. Quick Wins, wie man so schön sagt, zeigt, jawohl, ich unterschreibe nicht nur Weisungen, sondern ich sorge dafür, dass etwas ankommt. Das ist von Bedeutung. Übergreifend wird der Lackmustest sein, sicherlich die Fragestellung zum Verteidigungshaushalt. Und gelingt es ihm, den Verteidigungshaushalt nochmal aufzustocken, aber nochmal grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Inwieweit es politisch wirklich verstanden wurde, das wäre nochmal eine andere Frage.
Aus dem Verteidigungsministerium heißt es von einigen, es gebe eine regelrechte Aufbruchsstimmung. Ist die Ihnen auch schon untergekommen?
Ja, auf jeden Fall. Das nehme ich schon wahr. Es gibt auch natürlich diejenigen, die skeptisch sind und sagen, Minister kommen und gehen, wir bleiben. Und wir haben schon Unmengen an Veränderungsabsichten gesehen, die aber immer nicht nachhaltig waren. Aber die Situation ist eben so, dass seit der Annexion der Krim und seit dem Weißbuch 2016 alle wissen, wir müssen uns verändern, weil wir uns eben nicht mehr nur noch auf kleinste Ertüchtigungseinsätze oder internationales Krisenmanagement konzentrieren können, sondern eben Landes- und Bündnisverteidigung wieder im Fokus ist. Und seit 2016 merkt man in der Bundeswehr einen Veränderungsdruck. Und ich sage Ihnen eins, wenn bei mir im Berufsverband, ich sage jetzt mal so roundabout 70% für Veränderung stehen, dann ist das unnormal, weil Verbände und Gewerkschaften sind meist selten für Veränderung. Und das will ich einfach nur zum Ausdruck bringen. Der Wille übergreifend ist da, und jetzt ist die Frage, schafft es der Minister, das geordnet umzusetzen, was er selbst sich als Ziel gesetzt hat?
Ich habe den Eindruck, Sie stehen Boris Pistorius sehr positiv gegenüber. Würden Sie ihn als einen Glücksfall bezeichnen?
So weit will ich noch nicht gehen, weil auch wir als Berufsverband natürlich wissen, Achtung, ein Minister muss spätestens 2025 gemessen werden. Und das werden wir auch sehr klar tun, wie immer. Der Punkt ist nur der, er ist schon in einer gewissen Art und Weise ein Glücksfall, weil jetzt nach vielen Jahren von Ankündigung, Problembeschreibung, man natürlich merkt, wir haben jetzt tatsächlich jemanden, der gestalten will und nicht nur verwalten, der auch persönlich ins Risiko geht. Und das ist etwas, was die Leute schon beeindruckt, auch bei mir im Berufsverband. Und deswegen ist so vom Grunde her schon eine Haltung da, man muss jetzt diesen Minister unterstützen, nicht nur, weil es um die Bundeswehr geht, sondern mehr oder weniger um die Sicherheit Deutschlands und unsere Sicherheitsarchitektur. Und ja, um eine Friedensordnung, die jetzt aktuell nicht mehr besteht, aber die wir ja irgendwann wieder entwickeln wollen.
In der Vorbereitung auf unser Gespräch sind mir einige Äußerungen von Ihnen aufgefallen. Äußerungen, die so zwischen ungeduldig und genervt klingen. An die Adresse der Politik schreiben Sie zum Beispiel, es geht gar nicht um Zeitenwende, es geht um eine Erkenntniswende. Und Sie fragen, ob der Schock vom Februar 2022, also vom russischen Angriff auf die Ukraine, ob dieser Schock schon wieder nachlässt und, so sagen Sie wörtlich, wir in alte Muster zurückfallen. Wen meinen Sie damit genau?
Ich meine natürlich die Parteienlandschaft und die Parlamentarier im Kern. Denn natürlich ist es so, dass der Schock vom 24. Februar letzten Jahres tief saß. Wir kommen ja aus einer Kultur, da hat sich Politik, egal ob Regierung oder Parlament, nicht wirklich mit Verteidigungspolitik auseinandergesetzt. Es war schon spannend, wie dann eine Lernkurve einsetzte. Ich glaube, der Generalinspekteur, General Zorn, jetzt außer Dienst, aber der war noch nie so oft bei einem Bundeskanzler wie zu dieser Zeit. Und auch die Gespräche, die seitdem stattfinden mit unterschiedlichsten Parlamentariern, die sind so häufig wie nie zuvor. Das merken wir auch in der Gesellschaft. Auch ich bin überall angefragt außerhalb der Bundeswehr, weil sich Menschen nach diesem Schock mit Sicherheitsfragen auseinandersetzen. Der Punkt ist nur der, bei all den Herausforderungen, die Politik hat, wir haben ja eine Gleichzeitigkeit und wirkliche Vielfalt von Krisen, also wird wirklich verstanden, dass wir jetzt wieder in unsere Sicherheitsarchitektur investieren müssen. Und da wünsche ich mir, dass sich nicht nur Verteidigungspolitiker mit den Herausforderungen aktuell auseinandersetzen, vielleicht noch Außenpolitiker, sondern dass jeder Parlamentarier mehr oder weniger versteht, warum wir jetzt eine wirkliche Zeitenwende brauchen, bezogen auf die aktuelle Situation. Und nicht, dass man in diesem Muster zurückverfällt, soll ein paar Verteidigungspolitiker machen und die streiten dann ein bisschen rum und dann ist alles in Ordnung. Das reicht in dieser Situation nicht. Das dürfte eigentlich auch nicht dem Bundeskanzler reichen, denn eigentlich wird nicht Boris Pistorius an der Zeitenwende gemessen, auch bezogen auf die Bundeswehr, sondern der Bundeskanzler und damit eine Regierungskoalition. Er hat zugesagt in Richtung NATO, was wir künftig alles erreichen sollen. Er sprach davon, dass Deutschland künftig wieder die stärksten konventionellen Streitkräfte in Europa haben. Und ja, er muss dankbar sein, dass Pistorius gestalten will, aber er wird auch gemessen und es ist auch seine Aufgabe, in der Regierung zu überzeugen, durch Richtlinienkompetenz, Stichwort Haushalt, und zu kommunizieren, damit alle verstehen, hoppla, so wie in den letzten Jahren kann es nicht weitergehen. Wir müssen das unterfüttern, was bei der berühmten Zeitenwende-Rede, Stichwort Wehrhaftigkeit, zum Ausdruck gebracht wurde.
Die Zahl zur Zeitenwende von Kanzler Scholz sind eben diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen, Sonderschulden, wie auch immer man das sagen möchte. Es macht jetzt ja den Eindruck nach Anlaufschwierigkeiten, dass jetzt Aufträge erteilt werden. Ich glaube, so zwischen 25 Milliarden, 30 Milliarden sind schon mal verteilt worden. Wenn man auf den Verteidigungsetat guckt, das ist ja ein Punkt, da gilt es zurzeit, der sogenannte Einzelplan 14, um die 50 Milliarden. Boris Pistorius hat gesagt, er hätte gerne 10 Milliarden Euro mehr. Der Bundesfinanzminister hat am Donnerstag mitgeteilt, oh, Steuerschätzung, also es wird weniger Geld in der Kasse sein, es sieht alles nicht gut aus, er will auch keine vorläufige Haushaltsplanung im Juni ankündigen. Glauben Sie, dass letztendlich der Wert von Boris Pistorius an der Zahl gemessen wird, an den Milliarden gemessen wird, die die Bundesregierung dem Verteidigungsetat mehr bewilligt?
Ja, also auf der einen Seite ist es schon ein Lackmustest für Boris Pistorius, der jetzt natürlich für Transparenz sorgen muss und erklären muss, wozu er diese 10 Milliarden braucht. Eigentlich für die Fachpolitik ist es klar, denn schon in der Anhörung im Bundestag zum Sondervermögen, damals zur Grundgesetzänderung im Haushaltsausschuss, wurde von allen Experten schon unterstrichen, dass unabhängig von dem Sondervermögen, das ja für Großanschaffungen neuer Waffensysteme, für die Modernisierung der Bundeswehr ist, dass man dazu automatisch einen steigenden Verteidigungshaushalt benötigt, weil es geht ja nicht nur um ein Nachfolgesystem Tornado, die F-35, sondern auch dafür braucht man ja Infrastruktur. Es geht um die Flugstundenberechnung, was das kostet, Personal etc. Und das sind eben die Betriebskosten. Und wenn ich da neu investiere in Großprojekte, ist ja im Privaten genauso. Also ein Auto alleine kaufen ist ja eins, es zu unterhalten ist das andere. Und deswegen muss verstanden werden, dass dieser Haushalt steigen muss. Und das ist Aufgabe mit von Minister Pistorius, das zu erläutern. Messen würde ich weiterhin dem Bundeskanzler, denn nochmal, Sicherheit, auch das ist eigentlich Zeitenwende, muss ganzheitlich verstanden werden. Es geht um Sicherheitsvorsorge. Bundeswehr ist eines. Ich könnte sagen, es gibt auch einen anderen Bereich, den man unter gesamtstaatlicher Sicherheitsvorsorge sehen muss. Da ist das Innenministerium begriffen und vieles mehr. Aber wenn der Kanzler mehr Wehrhaftigkeit will, und da unterstütze ich ihn natürlich, weil ich davon überzeugt bin, dass er richtig liegt, dann muss er selbst sich auch darum kümmern, dass die Haushaltsmittel entsprechend priorisiert werden.
Würden Sie eine Zahl nennen, was Sie mindestens erwarten an Plus für den Verteidigungsetat?
Also Minister Pistorius hat relativ klar berechnen lassen und ich kenne ja auch die Zahlen und ich weiß, weshalb er auf die 10 Milliarden kommt. Und er braucht dieses Budget für die steigenden Betriebskosten jetzt und auch als Art Transformationsbudget. Denn es geht ja nicht nur um Geld, sondern es geht ja auch darum, diese Bundeswehr zu verändern. Also natürlich Haushalt, Material, Personal, aber es braucht eben auch strukturelle Veränderungen. Und diese strukturellen Veränderungen, das ist wie in der Wirtschaft, wenn ich ein Unternehmen verändere. Ich habe vor Jahren begonnen, unseren Verband zu verändern. Eine Verlegung des Hauptsitzes von Bonn nach Berlin, Digitalisierung. Da geht es erstmal immer um eine Anschubfinanzierung für diesen Transformationsschritt, um dann zu sagen, wie jetzt für uns im Verband, nach 4, 5 Jahren hole ich das locker raus, bleibe trotzdem effektiv, werde sogar effektiver, aber dafür braucht es eben die entsprechenden Mittel.
Lassen Sie uns noch auf die Ukraine gucken. Nach den USA liegt Deutschland ja gleich auf mit Großbritannien, wenn es darum geht, welches Land die Ukraine am meisten mit Waffen und Material unterstützt. Sind die ukrainischen Streitkräfte Ihrer Ansicht nach jetzt gut gerüstet für eine Gegenoffensive?
Das ist eine schwierige Frage. Also für die groß angelegte Gegenoffensive, von der alle stets sprechen, da glaube ich, muss man noch etwas zurückhaltend sein. Wir bilden ja immer noch aus. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr in der Bundeswehr Tausende von Ukrainern ausgebildet haben. Und aktuell ist der Schwerpunkt im Thema Umgang, Hemmen, beziehungsweise Hemmen von Bewegungen, aber auch Umgang mit Sperren, weil wir wissen, dass die russischen Streitkräfte extrem in Verteidigung sozusagen nicht nur investiert haben, sondern vor Ort Gräben gebaut haben, Minensperren angelegt hat und viel mehr. Und da brauche ich natürlich Unmengen an Material, Ausrüstung und auch Fähigkeiten, um tatsächlich angreifen zu können. Wir haben es ja gemerkt, auf der anderen Seite, der Angreifer braucht stets ein Verhältnis eigentlich von 3:1. Ja, je nach Gelände manchmal bis zu 8, 10:1, wenn ich in Ortschaften bin. Und das wissen die Ukrainer und deswegen wollen sie natürlich abwarten, bis sie topgerüstet sind, um dann eine Gegenoffensive groß angelegt zu beginnen. Was wir jetzt erleben, wird sein, dass sie im Sinne eines Shape the Battlefield Nachschubwege angreifen. Sie werden testen, wo ist eine Front schwach auf der anderen Seite. Aber jetzt schon zu sagen, das ist alles fertig für die Großoffensive, das bezweifle ich.
Noch als letzte Frage eine Frage zu unserer Geduld. Sie haben vor kurzem geschrieben, haben wirklich alle verstanden, dass kein schnelles Ende dieses Krieges in Sicht ist? Auch wenn es ja die Ukrainerinnen und Ukrainer sind, die jetzt diesen Krieg führen müssen, wird ja auch bei uns, es gibt es eine gewisse Kriegsmüdigkeit. Wie groß ist Ihre Sorge, dass wir in Deutschland kriegsmüde werden und mit der Unterstützung der Ukraine nachlassen?
Auch das ist eine Frage von politischer Kommunikation und Erklärung. Ich spüre momentan bei all meinen Vorträgen und Diskussionsrunden, auch außerhalb der Bundeswehr, dass sehr viele in unserer Gesellschaft, ich würde sogar mit Blick auf die Umfragen sagen, die Mehrheit der Gesellschaft schon weiß, warum es wichtig ist, in Sicherheit, in Verteidigung, in Abschreckung zu investieren und warum die Ukrainer auch in einer gewissen Art und Weise auch einen Kampf für uns führen. Ich will immer wieder verdeutlichen, dass entgegen einzelner Annahmen dieser Krieg nicht im Sommer vorbei sein wird und dass wir noch nicht von Putin als Friedenstaube ausgehen können, sondern wir erkennen ja, dass er nach innen seine Propagandamaschinerie ausbaut, dass er sein Schulsystem angeht mit Politoffizieren, Uniformen, Fahnenappellen, dass er seine Gesellschaft über unterschiedlichste Maßnahmen ausrichtet auf einen langen Systemkonflikt mit dem Westen. Und weil das so ist, dürfen wir eben nicht davon ausgehen, dass schnell alles vorbei ist, sondern müssen das tun, was auch unsere Regierung mit unseren Verbündeten letztes Jahr beim NATO-Gipfel in Madrid vereinbart hat, nämlich, dass wir Abschreckung wieder stärken müssen, weil wir mindestens ein Jahrzehnt von Bedrohungen erwarten müssen, die Osteuropäer in tiefster Sorge sind, hohe Erwartungen an uns haben. Dass das eine, die Zukunft, und auf der anderen Seite wir ja schon weiterdenken müssen, nicht nur im Hier und Jetzt Unterstützung der Ukrainer im jetzigen Kampf, sondern auch selbst wenn es irgendwann zu welchen Verhandlungen auch immer kommt und Diplomatie Erfolg hat, dass wir auch dann wahrscheinlich die Ukraine weiter befähigen müssen, für Sicherheit zu sorgen. Da bin ich noch nicht bei den großen Fragen von Sicherheitsgarantien und mehr. Und das muss erklärt werden. Und wenn das erklärt wird, dann, glaube ich, ist die Unterstützung weiter da. Ich sage nochmal, das ist eine große politische Aufgabe. Und wir als Verband wollen alles daran setzen, dass Politik diese Aufgabe sieht und auch wahrnimmt, weil es darum geht, dass vielleicht unsere Kinder und Kindeskinder auch so aufwachsen können wie wir beide. Das wäre eigentlich das Ziel.
Herr Wüstner, vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Einschätzung. Das war Oberst André Wüstner, seit inzwischen bereits 10 Jahren der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, der Interessensvertretung aller Soldatinnen, Soldaten und Reservisten der Bundeswehr.
Und das war's von uns auch schon für heute. Anregungen, Fragen oder Kritik gerne an die gewohnte Mailadresse streitkräfte@ndr.de. Und wir verabschieden uns. Die nächste Folge geht am Dienstag online. Ein schönes Wochenende wünschen zunächst einmal
Anna Engelke
und Kai Küstner. Und am Ende wollen wir noch einen Podcast vom Bayerischen Rundfunk über die Ukraine empfehlen. Ein Monat lang hielten russische Soldaten Bucha besetzt. Im Radiofeature schildern Bewohnerinnen und Bewohner, was sie in dieser Zeit erleben mussten.
Hier standen überall ausgebrannte Panzer, die Leichen russischer Soldaten, einzelne Hände lagen herum.
Hier an der Kreuzung wurde unser Nachbar erschossen. Das Foto von ihm ging um die Welt. Er ist beim Fahrradfahren erschossen worden, unser Nachbar.
Es ist wie bei Starship Troopers. Wir sind Wanzen für Sie. Oder umgekehrt.
Hören Sie rein in
Der Totengräber von Bucha. Stimmen aus einer geschundenen Stadt.
Im Podcast vom Radiofeature in der ARD Audiothek.